Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und der Titel dieser Folge lautet Quantenbiologie und die Entstehung von Bewusstseinszuständen. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Dr. Joachim Kepler. Joachim Kepler studierte Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und promovierte mit einer Forschungsarbeit in theoretischer Teilchenphysik und Quantenfeldtheorie. Anschließend arbeitete er in der industriellen Forschung und Entwicklung und hatte führende Positionen in den Bereichen Data Science und künstliche Intelligenz inne. Im Jahr 2012 gründete er das von privaten Stiftungen und Philanthropen unterstützte Forschungsinstitut DIVIS, das sich auf die wissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins konzentriert und einen interdisziplinären Ansatz an der Schnittstelle von theoretischer Physik, kognitiver Neurowissenschaft und Philosophie des Geistes verfolgt. Joachim Keplers Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entschlüsselung der Mechanismen von bewussten Prozessen und der Schaffung einer soliden Grundlage für eine Theorie des Bewusstseins. Guten Tag, Dr. Kepler.
Guten Abend, Herr Garcia, und herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Sehr gern. Als Einstieg wüsste ich von Ihnen gerne auch, was hat Sie dazu gebracht, sich mit dieser Schnittstelle, also von Materie und Geist, zu befassen als Physiker?
Ja, also um die Frage zu beantworten, ist es, denke ich, sinnvoll, in meine Kindheit zurückzugehen. Ich denke, ich kann feststellen, dass ich ein Mensch bin, der schon immer grundlegende Zusammenhänge verstehen wollte und bohrende Fragen gestellt hat schon von Anfang an. Und das war auch schon der Fall als kleiner Junge. Jedenfalls kann ich mich gut erinnern, dass ich so in meinem Kinderzimmer saß, Spielzeug vor mir hatte. Es waren Bauklötze, Eisenbahnen, Stofftiere. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob auch diese Dinge Bewusstsein haben. Mhm. Und damals kannte ich natürlich als Kind den Begriff des Bewusstseins noch nicht. Aber mir ist als Kind auch nicht entgangen, dass ich so eine Art innere Präsenz habe, dass ich Sinneseindrücke, dass ich Erlebnisse habe, dass ich eine Gefühlswelt habe, dass ich mich mal besser, mal schlechter fühle. Ja. Und da lag für mich schon die Frage nahe, ob das jetzt nur für Menschen zutrifft oder ob auch nicht andere Lebewesen, Objekte, Systeme um mich herum, ne, diese Art von innerer Präsenz und Bewusstsein haben. Und für mich kam das auf jeden Fall unglaublich erklärungsbedürftig mir vor, das Phänomen. Und natürlich haben die Menschen um mich herum, am Anfang die Eltern, Verwandte, später Lehrer, sich bemüht, irgendwie mir auch Antworten auf meine Fragen zu geben. Aber ganz offensichtlich, und das ist so jetzt, denke ich, die Brücke für später, ganz offensichtlich haben mich diese Antworten nicht wirklich befriedigt. Also viele Fragen konnten ja beantwortet werden und es war vieles angreifbar, greifbar, verständlich, antastbar für mich. Aber diese Bewusstseinsfrage blieb immer irgendwie offen und im Raum stehen. Und diese Dringlichkeit und Offenheit der Frage hat sich auch später nicht geändert. Als ich das wissenschaftliche Fundament selber hatte, dann habe ich halt einschlägige Fachliteratur mir besorgt, Papers und Bücher gelesen. Und auch diese Arbeiten haben mir aber keine zufriedenstellenden Antworten auf meine Frage gegeben.
Die Frage, und, wie funktioniert das? Was ist genau, das und wie funktioniert das? Ne?
Wie funktioniert Bewusstsein? Was ist Bewusstsein? War vielleicht noch in vielen Publikationen ausdekliniert, aber wie funktioniert das? Ja. Und interessanterweise hat die Offenheit dieser Frage später sozusagen zu meinem eigenen Forschungsgebiet Gebiet geführt.
Mhm. Hat sie das dann auch dazu gebracht, des DIVIS zu gründen?
Da liegen noch ein paar Jahre dazwischen natürlich. Letztendlich habe ich ja viele meiner Fragen, meine Neugierde an den Zusammenhängen der Welt auch durch mein Physikstudium beantwortet. Mhm. Das war sicherlich die Steilvorlage dann auch letztendlich für die Gründung von DIVIS. Aber dazwischen lagen ja noch viele Jahre, wo ich letztendlich auch mich mit Data Science, mit künstlicher Intelligenz mich beschäftigt habe. viele Projekte gemacht habe, auch eigene Entwicklungen, ja, letztendlich mit mathematischen Methoden Erkenntnisse aus großen Datenmengen zu gewinnen. Auch das war eine interessante Zeit, aber am Ende muss ich wirklich sagen, die Faszination dieser Frage nach dem Bewusstsein, nach den Mechanismen des Bewusstseins haben mich dann doch 2010, 2012 zurückgeführt zu dieser, ne, sage ich mal, existenziellen Thematik und haben mich bewogen, da mehr Augenmerk drauf zu legen, auch andere Engagements in meiner Forschungslaufbahn etwas runterzufahren und wirklich den Fokus auf dieses Thema zu legen.
Ja.
Und das, ja, wie man sieht, kann zu einer eigenen Dynamik führen, zu einem Forschungsinstitut. Ich werde von, wie Sie auch schon erwähnt hatten, von privaten Stiftungen, von Philanthropen unterstützt. Und das gibt mir jetzt so auch den Raum, viele, viele Dinge da voranzutreiben und sozusagen meine eigene Forschungsagenda aufzusetzen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und was mir hilft bei alledem, um das abzuschließen, ist sozusagen mein Background in Physik und mein wissenschaftlich fundiertes Verständnis von Zusammenhängen.
Ja. Ja, Sie veröffentlichen auch Paper. Ich habe als Vorbereitung einige gelesen und auch Artikel, die vielleicht allgemeinverständlicher sind. Und ich finde es schön bei Ihnen, Sie gehen an das Problem ran als Physiker, nicht als Psychologe, sondern Sie schauen erstmal, gucken wir mal ins Gehirn rein. Also Sie schauen wirklich, genau, wir gehen davon aus, das Gehirn hat was mit dem Bewusstsein zu tun, auf jeden Fall. Ne? Es gibt auch Messungen, wenn man jemanden ins MRT legt oder ein EEG macht, dann kann man bestimmte Dinge messen. Also da oben passiert was und das steht im Zusammenhang mit dem, was ich fühle oder mit dem, was ich tue. Also man kann schon eingrenzen, mein Bewusstsein hat was mit dem Gehirn zu tun.
Absolut.
Und genau, das Gehirn besteht aus einzelnen Neuronen, also es gibt verschiedene Arten, aber ich vereinfache das jetzt mal. Da drin sind Neuronen, das sind Zellen, die sich verbinden können mit anderen Neuronen, mit bis zu 1000 Stück zum Beispiel, und die bilden ein sehr komplexes Netzwerk, würde ich mal sagen. Mhm. Und in dem Gehirn, was gibt es da noch? Neurotransmitter, das sollten wir vielleicht auch nochmal erklären, was ein Neurotransmitter ist. Sie können das viel besser erklären. Erklären Sie doch mal die Grundfunktion, so ganz einfach, wie so ein Gehirn funktioniert.
Da kann man jetzt ja neurowissenschaftlich draufschauen. Mhm. Interessanterweise entgeht, und da kommen wir sicher später dazu, aber den Neurowissenschaftlern, das ist meine Grundthese dann später, ein entscheidendes Element der Funktionsweise des Gehirns. Aber wenn man erstmal jetzt rein materialistisch auf das Gehirn schaut, dann ist das, was Sie schon erwähnt hatten, es ist ein äußerst komplexes Netzwerk von Neuronen. Neuronen sind jetzt, wenn man sie auflöst, auch nochmal selbst hochkomplexe Gebilde mit Synapsen, die Neurotransmitter als Botenstoff verwenden, um Signale zu übertragen. In Synapsen werden sozusagen dann Impulse weitergeleitet an das Axon später, das neue Verknüpfungen zu anderen Neuronen bildet und komplizierte Netzwerke aufbildet. Und so funktioniert, ganz grob gesprochen, neuronale Signalpropagation im Gehirn. Aber interessanterweise, und da kommen wir ja zum springenden Punkt, ist all das, was die Neurowissenschaft jetzt erstmal anatomisch, könnte man sagen, strukturell beschreibt, in keinster Weise geeignet, um Bewusstsein, eine innere Erlebniswelt zu erklären. Also das ist ja der große Aspekt jetzt, der mich auch umtreibt. Viele dieser anatomischen Gegebenheiten sind schon länger bekannt, aber es bleiben, und das haben auch schon viele, viele Philosophen immer wieder betont, wesentliche Fragen offen, wenn es um wirklich die Erklärung des Phänomens Bewusstsein geht.
Ja.
Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir auch nochmal eine Begriffsklärung erstmal vornehmen, von was wir reden, wenn wir über Bewusstsein reden. Das ist, denke ich, auch für die Zuhörer mal wichtig, diese Begriffsklärung auch mal zu erfahren.
Ja, jeder hat da so andere Konzepte, was er wohl meint damit. Das ist gut, dass
Sie das machen. Sozusagen genau auch vom Gleichen reden, ein gemeinsames Grundverständnis auch in diesem Gespräch schaffen. Da gibt es interessanterweise auch innerhalb der Welt der Bewusstseinsforscher durchaus auseinanderliegende Vorstellungen von der Definition von Bewusstsein, aber für mich ist das erstmal die innere subjektive Erlebniswelt, die uns tagtäglich begleitet. Und das kann man in Empfindungen und Gefühle aufteilen. Also Empfindungen ist das, was in der Regel mit den Sinnesorganen einhergeht, mit Farben, Gerüchen, Geräuschen, Schmerzen, wenn wir so tagtäglich Dinge erfahren und empfinden. Das ist gekoppelt an die Sinnesorgane, visuell, auditiv, olfaktorisch, taktil und so weiter. Also das ist, sage ich mal, die Empfindungswelt, aber begleitet oder ergänzt wird es auch von einer Gefühlswelt. Also wir haben Glück, Leid, Liebe und all das zusammen macht unsere sogenannte, jetzt dieser Begriff auch aus der Philosophie, aus der Psychologie, macht unser phänomenologisches Bewusstsein aus.
Also als und, Beispiel, nur kurz, mein Lieblingsbeispiel, ich esse ein Eis. Also ne, der, genau. Auf meiner Zunge sind ganz viele Rezeptoren, meine Nase nimmt den Erdbeergeruch auf. Das wird weitergeleitet Absolut. Von Neuronen, aber das Gefühl, ein Eis zu essen, ist nochmal was anderes. Ne? Diese genau. zwei Sachen unterscheiden sich schon.
Und ja. Genau, wenn wir jetzt in dieser ersten Beschreibungswelt bleiben, ne, der Neurowissenschaft, dann wird erstmal so dieses materielle System dahinter beschrieben, das Gehirn, das neuronale Netz, das jetzt einen Stimulus bekommt von meiner Zunge oder von welchem Sinnesorgan auch immer im Zusammenhang mit dem Essen des Eises. Und dann passiert etwas in diesem materiellen System, aber die Empfindung eines Geschmacks, die Präsenz eines inneren Geschmackserlebnisses ist etwas, was jetzt enorm viel Erklärungsbedarf auf einmal hervorruft. Ja? Und offensichtlich von der konzeptionellen Beschreibungsweise völlig entkoppelt und über dieser materialistischen Sichtweise liegt.
Ja? Das Qualia-Problem. Ja? Genau, dieses Qualia, also das ist auch eine harte Nuss. Also,
genau. Deswegen ist es ja auch ein Thema, mit dem jetzt sich zunehmend Menschen beschäftigen und der Frage nachgehen, wie jetzt das einer vernünftigen Erklärung zugeführt werden kann, sozusagen. Ne? Aber vielleicht auch nochmal, um das abzuschließen, wenn wir jetzt von diesem, ne, das klingt jetzt sehr abstrakt, phänomenologisches Bewusstsein und so, ich würde es vielleicht auch nochmal metaphorisch fassen wollen, um da auch nochmal ein bisschen, sage ich mal, die Brisanz auch des Themas zu transportieren und die Erklärungsnot des materialistischen Ansatzes, ja, dass alles, was wir sozusagen erleben, ist für mich innere Präsenz und ich würde es mal metaphorisch als inneres Licht ausdrücken. Ja. Und differenzieren kann man jetzt eben, wenn man jetzt mal diese ganzen Bewusstseinszustände, die wir haben, wenn man die in so ein Spektrum differenziert, dann kann man erstmal das allgemeine Bewusstsein differenzieren nach, wie hell ist denn das Licht überhaupt, das in uns brennt sozusagen, wenn wir Bewusstsein haben. Da gibt es den Wachzustand, wo halt, sage ich mal, wirklich das Licht hell scheint. Es gibt Dämmerzustände, es gibt auch traumlosen Schlaf oder Anästhesie, wo offensichtlich das Licht auch ausgeschaltet sein kann. Und dann gibt es, wenn das Licht angeschaltet ist, aber ganz konkrete, schattierte Bewusstseinszustände, ne? Zum Beispiel halt das Glücksgefühl beim Betrachten eines farbenprächtigen Sonnenuntergangs oder das Geschmackserlebnis beim Essen von Tiramisu-Eis. Und das wären dann sozusagen Schattierungen dieses erleuchteten Raumes in uns, ne? Um das mal so plakativ darzustellen.
Das wäre das rein Subjektive.
Und das ist das Subjektive, ja, und jetzt vielleicht auf diese metaphorische Ebene gebracht. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt aus der Neurophysiologie sozusagen kommen, was schaltet dieses Licht an? Ja, was ist es, was ist der Mechanismus eines bewussten Systems? Was differenziert jetzt empfindungslose Materie von empfindungsfähiger, bewusster Materie in dem Sinne, dass das Licht offensichtlich angeschaltet ist im einen System und im anderen gar kein Licht existiert. Und diese Frage ist die, die mich beschäftigt und die auch der Kern meiner Arbeit ist. Und die Frage wird bislang von der Neurowissenschaft absolut nicht zuverlässig, schon gar nicht zufriedenstellend beantwortet.
Ja, also es gibt Ansätze, einige sagen zum Beispiel, ach, es gibt einfach gar keine, das ist eine Illusion, es würde das gar nicht geben, das finde ich auch sehr unbefriedigend. Und man, Ihr Beispiel ist ja ganz praktisch. Es gibt ja zum Beispiel das Locked-In-Syndrom. Also jemand, der überhaupt nicht bewegungsfähig ist, vielleicht die Augen offen hat und der eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden ist, äußerlich von einer Person, die im Koma liegt, wo die Augen ja auch auf sein können. Und der eine sieht den Sonnenuntergang und es löst in ihm was aus, der andere halt nicht. Aber ich habe von außen gar keine Möglichkeit. Er hat auch dasselbe Gehirn, die Neuronen feuern ab, aber dieses Bewusstsein, Sie nennen das dann innere Licht, ist dort halt gedimmt oder fehlt fast. Also das ist ja wahrscheinlich ein Kontinuum, ne, dieser Zustand.
Das ist in Teilen, kann man es als Kontinuum sicher auch sehen, aber es gibt hier, ne, also überhaupt mal die Präsenz des Lichtes in Anführungszeichen, ist ja metaphorisch, also die Präsenz dieser inneren Empfindungswelt ist halt sehr erklärungsbedürftig und erstmal ne, überlagert die reine materialistische Ebene oder die pure Physik, wenn man jetzt, sage ich mal, ne, sehr auf die Struktur, auf die Organisation des Gehirns schaut, erschließt sich erstmal überhaupt nicht, dass so ein System überhaupt diese innere Präsenz, eine innere Präsenz haben sollte. Genau. So, und da sind wir, glaube ich, beim Kern, ne, auch meiner Arbeiten, sozusagen diesem Mechanismus nachzugehen, diese Grundprinzipien zu verstehen und auch eine Theorie auf die Füße zu stellen, die jetzt zwei wesentliche Dinge hat: Vorhersagekraft und Erklärungskraft. Und das Zweite, die Erklärungskraft, ist noch die härtere Nuss. Interessanterweise kann man auch, das kennt man auch aus der Datenanalytik, kann man auch mit Korrelationen ganz gute Vorhersagen machen. Aber man hat das eigentliche Phänomen dabei nicht unbedingt verstanden oder die Kausalität nicht kapiert. Die Erklärungskraft ist die Sache, die in der Regel auch auf kausalen Zusammenhängen basiert. Und die aber erstmal dann zum Schluss das Phänomen, über das wir sprechen, also diese innere Präsenz, die Entstehung von Bewusstseinszuständen, die das Phänomen plausibel, nachvollziehbar, verständlich macht und diesen Aha-Effekt auslöst, hoffentlich als Theorie, nämlich aha, warum ist denn das eine System in der Lage, diese Zustände zu bilden, während andere Systeme das nicht können? Ne? Diese Trennlinie nach also Unterscheidung von bewussten und unbewussten Systemen ist auch dann ein Output sozusagen der Theorie. Und dahin zu kommen, eine mit Erklärungskraft behaftete Theorie aufzustellen, das ist der Hauptaspekt meiner Arbeit.
Ja, Korrelation. Ihnen reicht es nicht, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich nehme EEG, ich schließe das an mein Gehirn an, Sie erschrecken mich total und dann poppt sich ein Ausschlag, weil natürlich wird mein Gehirn darauf reagieren, dass Sie mich erschrecken, dann sage ich, da, sehen Sie, da ist mein Bewusstsein, das ist nur im Gehirn drin. Wo ist Ihr Problem? Was suchen Sie denn noch?
Ja, so, genau. Und da sind wir bei der Korrelation. In der Tat, da gibt es, und Sie, war ein interessanter Punkt, den Sie auch jetzt schon aufgegriffen haben, Locked-In-Syndrom und, sage ich mal, völlige Bewusstlosigkeit. Mhm. Ne? Da sind ja vor allem auch medizinische Fachbereiche jetzt hochinteressiert, schon länger, sozusagen auch diese Trennlinien zu verstehen, auf das Gehirn drauf zu schauen, Messdaten zu interpretieren, dann auch Entscheidungen zu treffen, ist das noch ein Patient, der Bewusstsein hat, ist das nicht mehr der Fall. Da wollte ich nur sagen, ne, interessanterweise, die Korrelation kann da schon einiges, da ist auch in den letzten Jahren viel passiert, die Korrelation kann da schon an Vorhersage, an Feststellungen schon einiges machen. Tatsächlich gibt es nämlich schon auch auf Komplexitätstheorie und auf Konnektivität basierende Theorien, die da durchaus Korrelationen herstellen können von Bewusstsein mit EEG und so weiter. Das gibt es schon. Aber den wirklichen Bewusstseinsforschern, denjenigen, denen am Verständnis des Mechanismus liegt, langt es nicht und mir auch nicht. Ne? Das ist keine wirklich plausible Begründung dafür, die Korrelation zu sehen, es ist keine plausible Begründung dafür, warum manche Systeme eben mit dieser Fähigkeit ausgestattet sind und andere nicht und was wirklich hinter der Natur dieses Phänomens liegt.
Da kommt ja die Lieblingsbegründung, wenn man nicht weiß wirklich, was passiert. Das ist ein emergentes Phänomen, Problem gelöst.
Genau. Und da sind wir beim guten Punkt. Das ist exakt jetzt die normale, die landläufige, die Mainstream-Antwort im heutigen wissenschaftlichen Weltbild, ne? Wenn wir jetzt den Bogen nochmal spannen, kommt Bewusstsein ja gar nicht vor. Wenn wir das erfolgreichste Modell der Physik, das Standardmodell der elementaren Wechselwirkungen uns angucken, dann werden dort alle Bausteine der Natur beschrieben. Es sind verschiedenste Materie- und Kraftfelder dargestellt, die interagieren und sozusagen das Ganze, die Blaupause unseres Universums bilden. Aber Bewusstsein kommt da erstmal überhaupt nicht vor. Das ist eine völlig unbewusst empfindungslose Welt von Materie und Energie. Und Bewusstsein, so ist jetzt die landläufige Meinung und der Mainstream, wird genau in diesem Kontext als emergentes Phänomen, als aufgesetztes Phänomen sozusagen verstanden. Auch
als Nebenprodukt vielleicht sogar
als
nur.
Als Nebenprodukt, ne? Ja, als, ja, als Argumentation. Jetzt kann man unterschiedliche Strömungen in diesem ganzen Fachbereich jetzt der Emergenz nähern sich jetzt dem Phänomen von verschiedenen Seiten. Eine eher komplexitätstheoretisch sagen, ein Organismus eine gewisse Komplexitätsstufe überschreitet, dann tritt eben dieses Phänomen auf. Dann andere nähern sich evolutionsbiologisch, die Evolution eine gewisse kritische Stufe der Evolution erreicht hat, dann ist sozusagen Bewusstsein ein Produkt der Evolution. Mhm. Andere würden sich jetzt, und das ist sehr awoke momentan, eher aus der KI und Robotik dem Thema nähern und sagen, im Gehirn finden ja auch nur Berechnungsprozesse statt. Das ist dann der Computationalism, der gerade sehr an Fahrt gewinnt. Und da ist eher die Sichtweise, Bewusstsein ist sozusagen das Ergebnis komplexer Berechnungsprozesse und eines inneren Modells. Und wenn wir das sozusagen auch nachbauen können, dann kann man ja auch auf andere Systeme Bewusstsein übertragen. Also die verschiedenen.
Sehr unbefriedigend, finde ich. Also das ist keine Erklärung eigentlich. Ne? Ach, man muss nur genug Neuronen reinwerfen und dann passiert irgendein Wunder, irgendwas Magisches. Keiner weiß was, aber das passiert auf jeden Fall, weil das ja dann Teil der Physik sein muss. Und durch diese Emergenz haben wir Bewusstsein. Problem gelöst.
Genau, und das ist halt, wenn wir jetzt mal, und da glaube ich, sind wir uns einig, das ist wenig zufriedenstellend.
Ja.
Und ist halt auch nicht unbedingt mit einem wissenschaftlichen Anspruch verbunden. Also es wird zwar hinter all dem eine wissenschaftliche Herangehensweise unterschwellig angenommen, aber am Ende des Tages sind all diese Ansätze rein spekulativ und wenig wissenschaftlich getrieben, weil keine Antworten gegeben werden auf die wesentlichen zwei Fragen. Welche kritische Komplexitätsstufe, egal von welcher Betrachtungsweise ich jetzt mich näher, als Berechnung, als evolutionsbiologische Thematik oder als Komplexität in Organismen, welche Komplexitätsstufe ist denn jetzt genau diejenige, wo das Phänomen auftritt und unterhalb der es nicht auftritt? Das wird schon mal nicht beantwortet. Und wir starten ja, das darf man immer nicht vergessen, auch jetzt von unbewussten, empfindungslosen Konstituenten des ganzen Systems, des Universums. Also wir reden dann letztendlich über Materie und Kraftfelder in der Physik oder im Gehirn, die auf wundersame Weise mysteriös auf einmal eine Bewusstheit, eine Empfindsamkeit hervorrufen sollten. Ja? Und das also bleibt jeglicher, also zufriedenstellende Erklärung oder bleibt da offen. Und das ist eben auch die Kernfrage jetzt und die Unzufriedenheit eines Großteils dieser Gemeinde, der Bewusstseinsforscher, jetzt dieses Thema jetzt doch wissenschaftlicher, stringenter angehen zu wollen. Also es ist halt nach wie vor ungeklärt, wie diese Emergenz passieren soll, wie das funktionieren sollte. Und wo jetzt Schwellen, diese Frage des Schwellwertes kommt jetzt halt auch sehr dominant nach oben, gerade in der KI und Robotik, wenn man jetzt nämlich annimmt, dass das halt letztendlich nur ein Berechnungsschwellwertproblem oder ein emergentes Phänomen ist, kommt ja jetzt von vieler Robotik- und KI-Seite die Frage, dann sagt ihr uns doch mal, wo jetzt die kritische Schwelle ist, ab wann überschreitet denn nun ein Roboter die Bewusstseinsschwelle?
Ja, schwierig.
Turing, da gibt es halt keine.
Turing-Test, aber
das ist halt auch nicht befriedigend.
Nö, das ist ein psychologischer
Test. Aus dieser Sicht heraus bleibt es halt offen. Und so, das ist das, wo ich jetzt ansetze und eigentlich jetzt nach anderen, nach tiefer liegenden Antworten suche und meine Forschung aufgebaut habe.
Ja, man muss ja auch gucken, wenn man ins Gehirn guckt, diese Orchestrierung allein schon ist schwierig zu erklären, wenn man mal guckt, es muss irgendeine Art Orchesterleiter geben, der diese Milliarden Neuronen, die hochdynamisch ja in Verbünden arbeiten, irgendwie steuert. Also man sagt, ja klar, das muss alles emergent sein, aber ist keine Erklärung. Und,
ist keine wirkliche Erklärung.
Nein.
Wobei genau jetzt diese Orchestrierung jetzt eigentlich die ideale Vorlage ist, um sich jetzt auch, sage ich mal, meinem Ansatz zu nähern. Mhm. Denn es ist ja keineswegs so, dass jetzt die Neurowissenschaftler in den letzten Jahren keine Fortschritte gemacht hätten. Also es ist wahnsinnig viel passiert. Die Datenlage ist sehr gut. Mit hochauflösenden, bildgebenden Verfahren und Messmethoden ist es heute sehr gut möglich, sehr gut nachzuvollziehen, was bei bewussten Zuständen passiert.
Ja.
Und das Interessante ist aber jetzt, man muss aus der Sicht des Physikers auf die Daten schauen und muss einiges an Background mitbringen, um jetzt sozusagen die Hinweise auch zu verstehen, die einem die Daten geben. So, und da sind wir jetzt bei einem guten Punkt, denn was die Neurowissenschaft herausgefunden hat, dass Bewusstsein immer mit einer sehr hohen, einem hohen Maß an Orchestrierung einhergeht. Also es gibt im Gehirn sehr viele unstrukturierte Aktivitäten, die auch letztendlich gewisse Aktivitäten im Körper steuern.
Das Gehirn steuert fast alles. Also falls die Leute das nicht glauben,
das sind hunderte Sachen.
Das meiste ist unbewusst. Mein Herzschlag, mein Immunsystem, zig absolut. Sachen werden gesteuert von dem Gehirn. Die ganze Zeit, ja.
Und das meiste findet halt in lokalen Einheiten, jetzt global, wenn man drauf gucken würde, lokal geordnet, aber global unstrukturiert statt. Und interessanterweise zeichnen sich jetzt eben bewusste Zustände, vor allem durch hochsynchronisierte, kohärente, großskalige Bewegungs- und Aktivitätsmuster aus. Und das ist also sozusagen, wenn ich einen Stimulus bekomme, bleiben wir in dem Beispiel von Eis, das ich esse, dann durchläuft im Prinzip meine Gehirnaktivität einen Phasenübergang, wie man sagt, von einer unstrukturierten zu einer strukturierten Phase. Es werden neuronale Lawinen losgetreten, die eine Synchronisation ausbreiten und zu einem großräumigen Synchronisationsmuster führen. Und das Ganze, wenn man drauf guckt, sieht es wie orchestriert aus. Ganz spontan bildet sich ein hochsynchronisiertes Aktivitätsmuster, als ob ein verborgener Dirigent sozusagen ein Subset von Neuronen jetzt anleiten würde, im Takt zu schlagen. Und interessanterweise ist es jetzt genau dieses Verständnis von, was unterscheidet denn jetzt diese dynamischen, orchestrierten Aktivitätsmuster von unstrukturierter Aktivität, dieses Verständnis, das einem jetzt auf die richtige Pferde führt.
Also da wäre Bewusstsein, oder? Also ich sage nochmal, weil da müssen ja auch im Gehirn, das ist auch ein Problem, dieses Multimodale, also wenn ich das Eis esse, dann alle Sensoren, meine Nase, meine Zunge, ich sehe das Eis noch, ich muss meine Hand steuern, um das Eis. Und ich, für mich ist, das fühlt sich an wie eins.
Genau. Und diese, auch diese diese Unity of Consciousness, von der man da in der Regel spricht, diese Bindung, das Bindungsproblem, ne, die Bindung der verschiedenen Modalitäten zu einem kohärenten Zustand, dass wir das nicht als zerfledderte, zerfaserte.
Es ist ja verteilt über Milliarden Neuronen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin eine Person, die in Eis ist. Das ist ja schon fantastisch. Ja.
Also, genau, dass wir das nicht als zerfledderte, zerfaserte Bewusstseinslandschaft wahrnehmen, sondern als ein in sich geschlossener, unitärer Zustand, ja, sozusagen. Das ist jetzt das Ergebnis dieser Orchestrierung auch. Und aus der Physik jetzt betrachtet, führt es jetzt einen nämlich in die Theorie von Phasenübergängen, ne, von denen ich gerade gesprochen habe. Also, das ist ein ganz junges Gebiet und jetzt haben auch viele Neurowissenschaftler verstanden, dass die Daten genau in diese Richtung führen und dass bewusste Zustände mit Phasenübergängen im Gehirn einhergehen. Und als Physiker leuchten einem da die Augen, ja, und man hat sofort vor Augen, die Quantenfeldtheorie, insbesondere die Quantenelektrodynamik, ist jetzt offensichtlich das geeignete Repertoire und Umfeld, um dieses Phänomen zu verstehen. Jetzt erstmal physikalisch. Wir reden erstmal nur über die Physik des Gehirns und haben jetzt an der Stelle noch kein Bewusstsein. Also Bewusstsein wird jetzt ist erstmal nur im Spiel durch die Aussage der sozusagen Testprobanden, die dann sagen, während ihr sozusagen, jetzt bilde ich es mal sinngemäß ab, während ihr sozusagen in meinem Gehirn ein synchronisiertes, orchestriertes Aktivitätsmuster messt, währenddessen hatte ich folgenden bewussten Zustand. Und ne, diese Korrelation oder diese Connex kommt von der Erfassung der Gehirnaktivität und dem Erlebnisbericht der Testperson zustande. So, aber jetzt nur in der Physik erstmal bleibend, führt einem das schon mal auf die richtige Fährte. Aha, das Verständnis von Phasenübergängen, das Repertoire der Quantenelektrodynamik ist jetzt offensichtlich die richtige Heimat, um überhaupt mal das Phänomen zu verstehen.
Zu verstehen und zu beschreiben. Also wir gehen jetzt erstmal ganz low level runter. Also Quantenelektrodynamik beschreibt eigentlich das Verhalten auf unterster Ebene zwischen Atomen oder Quantensystem und Licht sozusagen. Und die beschreibt eigentlich das Fundament, wie unser Universum überhaupt funktioniert und wie Dinge interagieren. Und natürlich besteht das Gehirn aus Materie und deshalb gibt es natürlich ständig Quantenprozesse, auch im Gehirn.
Ne? Ja, die gibt es im Gehirn, aber das entscheidende Player jetzt, den die Quantenfeldtheorie und die Quantenelektrodynamik ins Spiel bringt, ist jetzt das Vakuum, das in dieser Theorie, und das ist bestens nachgewiesen und eine der am besten bestätigsten Theorien überhaupt, die wir kennen, die wesentliche Neuheit im Vergleich zur klassischen Physik ist, nämlich jetzt, dass das Vakuum nichts Leeres ist. Also es gibt eben nicht das Nichts, sondern dass es eigentlich ein pulsierender Ozean aus Energie ist. Ein Ozean, der aus verschiedenen Komponenten von Aktivität, von Fluktuation besteht und unter anderem den Fluktuationen des elektromagnetischen Feldes. Und es ist diese zusätzliche sozusagen, dieses Ingredient, diese zusätzliche Komponente der Quantenfeldtheorie im Vergleich zur klassischen Physik, die jetzt das entscheidende Element mit ins Spiel bringt, nämlich dass ein Gehirn, ein System auch mit Quantenfluktuationen, mit diesen Fluktuationen im Vakuum, mit diesem pulsierenden Ozean aus Energie interagieren kann. Und interessanterweise, und da sind wir jetzt beim springenden Punkt, können Phasenübergänge dadurch erklärt werden, dass ein materielles System mit den Quantenfluktuationen, mit diesem Ozean, mit diesem pulsierenden Energieozean spielt, interagiert und koppelt. Und das ist jetzt eben eine naheliegende These, zu sagen, die Erkenntnisse der Neurowissenschaft deuten hin, dass Phasenübergänge im Gehirn stattfinden, dass die orchestrierte, synchronisierte Phase offensichtlich mit Bewusstsein einhergeht. Das erklärende Element von Phasenübergängen ist die Kopplung eines Systems an den Ozean aus Energie, den man übrigens elektromagnetisches Zero-Point-Field oder Nullpunktfeld nennt. Und das wäre doch jetzt, und das ist jetzt sozusagen der Ausgangspunkt meiner theoretischen Überlegungen, es wäre doch jetzt naheliegend, dass dieses Zero-Point-Field, dieser omnipräsente Energieozean, ein wesentlicher Player für Bewusstsein ist.
Da habe ich jetzt Fragen zu. So. Erstmal.
Und da sind wir erstmal nur aus der Physik, ne? Das nochmal abzuschließen. Aber wir haben jetzt erstmal nur die Neurophysiologie richtig interpretiert. Wir sind der Fährte der Neurowissenschaft gefolgt in das Feld der Physik und sind bei Phasenübergängen und der Quantenelektrodynamik und dem Zero-Point-Field als Erklärungskomponente angekommen und haben noch keinerlei Bewusstsein jetzt an sich verortet und in, also wirklich, ne, also da haben das Bewusstsein noch außen vor gelassen, sozusagen, als Element des Ganzen, als konzeptionelles Element dieser ganzen Theorie. Aber das wäre jetzt eben der nächste Punkt, darüber jetzt sich Gedanken zu machen, wo jetzt Bewusstsein in diesem Spiel auftritt.
Genau, aber ich will noch ein paar Sachen vorher nochmal, für Sie ist das vielleicht einleuchtend, weil Sie da schon so lange drüber, aber nochmal zum Verständnis, dieses Zero-Point-Field in der Physik. Es gibt bestimmte Effekte, womit man das zum Beispiel nachweisen kann, zum Beispiel den Casimir-Effekt. Also das geht da um virtuelle Teilchen oder die Hawking-Strahlung bei schwarzen Löchern. Da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über eine Philosophie der Physik, da haben wir ein bisschen drüber geredet. Das bedeutet eigentlich, dass das Universum ständig ein Potenzial hat. Das kann man sich vielleicht wie so einen Schaum oder so vorstellen, wo eigentlich immer wieder virtuelle Teilchen entstehen und sich gegenseitig auch wieder vernichten. Aber das hat ein bestimmtes Potenzial. Mhm. Und man kann quasi, es gibt kein Vakuum, man wird nirgendwo ein Nichts finden. Ja. Das heißt, das ist so ein Hintergrundfeld. Feld heißt es, weil es hat keinen Punkt oder keinen Ort oder Stelle, sondern durchdringt halt alles, dieses Feld.
Ja, es durchdringt alles, ist omnipräsent und hat sozusagen an jedem Raumzeitpunkt eine dynamische Charakteristik und eine energetische Komponente sozusagen. Und wie Sie gesagt haben, völlig richtig, es reflektiert sozusagen die inhärente Dynamik des Vakuums, könnte man sagen. Und es gibt eben nicht das Nichts. Das ist eine der wesentlichen fundamentalen Erkenntnisse der Quantenphysik. Ja, dass die Vorstellung eines absoluten Nichts nicht existiert, sondern dass immer Aktivität und Dynamik im Hintergrund vorhanden ist. Und das wird durch das Zero-Point-Field beschrieben, voll konsistent wissenschaftlich in dieser Theorie sozusagen eingebettet. Und es ist das Element der Quantenphysik, wo sozusagen diese Dynamik, das allpräsente dynamische Hintergrundgeschehen sozusagen verortet ist.
Und genau, aber da könnte man jetzt meinen, dass das wuselt ja nicht einfach so vor sich hin, sondern das hat schon Effekte auf die Materie. Also die kann man ja messen.
Genau.
Und auch im Gehirn wird das Effekte haben. Und Ihr Ansatz ist vielleicht auch, weil Sie diese hochdynamischen Prozesse im Gehirn, da sagt man auch, ein System, also die Kritikalität, das ist oft hochdynamische, kritische Systeme, damit die flexibel sind. Die wabern also rum, wenn ich so komplexe Gedanken habe oder mein Bewusstsein. Da entstehen richtig komplexe Muster im Gehirn. Und Sie als Quantenphysiker haben eigentlich erstmal gedacht, als Idee so, Moment, Sie haben die Prozesse im Gehirn gesehen, diese auf Englisch Avalanches auch, also diese Art, wie sich Dinge verstärken, auch selbstverstärkende Prozesse an kritischen Grenzen, haben sich gedacht, Moment, das kenne ich doch aus der Quantenphysik.
Genau. Dieser Transfer ist sozusagen jetzt ein Ergebnis halt des physikalischen Backgrounds. Wenn man drauf guckt, dann kann man nicht anders, als zu sagen, naja, das ist jetzt ja klar, das deutet einem ganz klar auf die richtige Fährte. In diesem konzeptionellen Rahmen der Quantenfeldtheorie kann sowas jetzt beschrieben werden. Mhm. Und das war jetzt eigentlich dann der Ausgangspunkt, aus dieser anfänglich vage formulierten These, das Zero-Point-Field könnte jetzt beteiligt sein an genau dieser Orchestrierung und an Phasenübergängen im Gehirn, aus dieser ursprünglich vage formulierten Idee jetzt auch wirklich einen mathematisch fundierten Ansatz zu machen. Und so kam ich dann dazu, jetzt hat man ja eigentlich die Physik da liegen. Ne? Man kann jetzt sich überlegen, wie man diese Gehirn-Zero-Point-Field-Kopplung, diese Wechselwirkung auch mathematisch beschreibt. Und es geht, indem man jetzt die richtigen Komponenten aussuchen muss. Jetzt weiß man auch aus der Neurowissenschaft, die Modulation von Phasenübergängen, sozusagen das Triggern, das Initiieren, wird weitgehend durch Neurotransmitter oder Neuromodulatoren gesteuert. Das wären jetzt also schon mal die prädestinierten chemischen Konstituenten, in den Synapsen, in den Neuronen, die eigentlich die Player, die präferierten, wenn man da drauf guckt, sofort die präferierten, prädestinierten Player des Spiels sind. Und man kann sich jetzt dran machen, ganz konsistent mathematisch zu formulieren, wie im Gehirn Neurotransmitter mit diesem Zero-Point-Field wechselwirken können. Und das führt zu mathematischen Gleichungen, die ich aufgestellt habe, und natürlich zur Lösung von Gleichungen, die einem Vorhersagen ermöglichen. Und die kann man jetzt mit der Realität, mit Messungen im Gehirn vergleichen. Mhm. Und siehe da, eine wesentliche Erkenntnis ist, wenn man solche Berechnungen anstellt, sieht man, es handelt sich ja, wie Sie auch gesagt haben, um ein kritisches Phänomen. Das impliziert ja schon, dass es eine kritische Konzentration oder vielleicht eine Schwelle braucht, um diese Kopplung mit dem Feld herzustellen. In der Tat muss eine kritische Konzentration von Molekülen überschritten werden, um sozusagen diese Orchestrierung zu ermöglichen. Und die kann man jetzt ausrechnen, die Konzentration. Und exakt die Konzentration, die man berechnet anhand des Modells, findet man jetzt auch im Gehirn. Das heißt, das ist schon mal eine erste mathematisch fundierte Bestätigung, dass man auf der richtigen Fährte ist und dass diese Wechselwirkung von Neurotransmittern mit dem Zero-Point-Field offensichtlich weit mehr als eine vage Idee ist, sondern eine mathematisch sehr, sehr gut begründbare Steilvorlage eigentlich für eine Theorie bildet.
Mhm. Da muss ich jetzt auch noch mal, also die Neurotransmitter, sie sind zu schnell. Die Neurotransmitter, die sorgen im Gehirn ja dafür, dass, denke ich, die einzelnen Neuronen überhaupt miteinander Signale austauschen können.
In Teilen, ja genau. Es geht über neuronale, also neuronale Interaktion. Es geht über die Neurotransmitter sind ein Teil des Spiels. Und der andere Teil sind die Axonen, die sozusagen dann das Aktionspotenzial an weiteren Neuronen weiterleiten. Also es braucht den Input und es braucht den Output eines Neurons. Und die Input-Verarbeitung in Anführungszeichen, sozusagen der ganze Input-Pfad wird über Neurotransmitter sozusagen massiv gesteuert. Auch bei dem anderen Prozess spielen Neurotransmitter teilweise eine Rolle, aber vor allem bei dem Triggern am Ende des Tages auch von Aktionspotenzialen bei der Leitung, ne, von Weiterleitung von Signalen am Anfang dieser Kette spielen Neurotransmitter eine ganz entscheidende Rolle. Und sie induzieren, offensichtlich ist das jetzt ein wesentlicher Output, ja, auch meiner Berechnungen, induzieren, können Phasenübergänge induzieren und sind eben ein wesentlicher Player in diesem Spiel des ganzen Orchestrierungsprozesses.
Also genau, nochmal, Neuronen unterhalten sich durch diese Aktionspotenziale, das kann man sich vielleicht wie so ein Morsezeichen oder wie so ein, und in einer bestimmten Frequenz auch, vielleicht 40, 30 Hertz, feuern die ab. Und diese Dynamik, wenn man sich das Gehirn anguckt beim Denken oder beim Bewussten, dann bilden diese Neuronen ganze Gruppen, die parallel zum Beispiel feuern. Also die synchronisieren sich quasi.
Genau.
Und feuern dann zusammen und bilden ganze Bündel und Einheiten. Und man geht davon aus, das macht das Bewusstsein auch aus. Also das sind Effekte des bewussten Erlebens und des Denkens, die man dann am Ende auch messen kann.
Genau.
Und genau, das Gehirn.
Der Theorie von mir wäre das jetzt sozusagen, ne, die Komponente erstmal, ne? Aber ja. Zum Bewusstsein kommen wir ja noch, also wo jetzt da sozusagen die Empfindungsebene irgendwo reinkommen soll.
Ich will nur die Basis erklären. Ich habe mir das Paper ja durchgelesen. Es gibt zum Beispiel Neurotransmitter Glutamat, nur dass die Leute sich das vorstellen können. Vielleicht verlinke ich noch ein Bild. Man muss sich dann so. Neuronen sind auch oft in so kleineren Gruppen zusammengefasst, in so Einheiten von 80 bis 100 Neuronen, die zusammensitzen. Und man kann sich das ganz einfach vorstellen, die Neuronen sind umgeben in so einem Bad von Wasser mit Neurotransmittern gelöst. So. Ja. Und Ihr Ansatz wäre ja auch, damit ich das Nullpunktfeld, dieses Zero-Point-Field verbinden kann mit den Neuronen, da muss es ja irgendeine Schnittstelle geben. Die müssen ja irgendwie aufeinander wirken können in beide Richtungen. Und da haben Sie jetzt gerade schon gesagt, dass das rein mathematisch von den Strukturgrößen und den Molekülen her das schon möglich ist.
Habe ich das richtig verstanden? Die Wechselwirkung. Also das ist ein in der Regel sehr gut beschriebenes Phänomen der Quantenelektrodynamik, dass zum Beispiel Moleküle mit Licht. Jetzt mal bei dem Bild bleiben. Tatsächlich ist dieses Zero-Point-Field, im Wesentlichen könnte man das auch Ozean auch von Licht sehen. Ja? Tatsächlich handelt es sich ja um ein elektromagnetisches Feld und das Feld hat jetzt kann aufgelöst werden in die verschiedensten Frequenzen, in ein unglaublich großes Frequenzspektrum, also in Frequenzkomponenten. Und man könnte das jetzt auch als photonischen Ozean, als Ozean von Licht genau interpretieren, mit dem ein System, in diesem Fall das Neurotransmitter-System des Gehirns, wechselwirkt. Und das ist aber ein sehr gut beschriebenes, auf das ich ja letztendlich, auf dem ich aufsetze, ein sehr gut beschriebenes Wechselwirkungsszenario. Moleküle wechselwirken jetzt mit elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel über vibratorische Anregungen. Also Moleküle verhalten sich in diesem Bild wie Resonatoren, wie Schwinger in einem Bad von Licht, in einem allgegenwärtigen Ozean von elektromagnetischer Strahlung. Und das ist eigentlich aber schon das Wechselwirkungsszenario. Also durch vibratorische Anregung der Moleküle im Bad, im allgegenwärtigen elektromagnetischen Feld, im Bad des Lichts, im Photonenbad, findet diese Wechselwirkung statt.
Ach, das sorgt dafür, dass die, das so, auch, dass die so vibrieren, dass die wackeln. Also wenn ich das ganz stark vergrößern würde, dann würde dieses Molekül so richtig so brumm vibrieren, aber das im Terahertzbereich.
Vibratorische, ne? Genau, ja. Anregung, so ist es auch. Also es wird aus dem Grundzustand in einen angeregten vibratorischen Zustand gebracht. Mhm. Und es ist genau diese Anregung, diese vibratorische Anregung, die jetzt sozusagen durch die Wechselwirkung mit Licht, mit dem elektromagnetischen Feld hervorgerufen wird. Und das ist eigentlich schon der Kern des Wechselwirkungsmechanismus. Ne? Und das verhält sich jetzt wie so ein Ping-Pong-Spiel tatsächlich, in einem energetischen Gleichgewicht. Das Feld gibt Energie an die Moleküle und jetzt eben kohärent, alle schwingen im gleichen Takt. Das ist ein kollektives Verhalten, da sind wir beim springenden Punkt, das erklärt jetzt eben auch, das Feld ist der Orchestrator, das ist jetzt der Taktgeber, der Dirigent der ganzen molekularen, also des molekularen Orchesters, und die Energie wird in dieses Ensemble, in dieses kohärent schwingende Ensemble von Molekülen gegeben, und die Moleküle geben wieder im nächsten Schwung Energie an das Feld ab, und so ergibt sich ein energetisches Ping-Pong-Spiel des Feldes mit dem Ensemble der Moleküle, das sozusagen zu dieser kohärenten und kollektiven Formation eines Neurotransmitter-Wasser Zustandes sozusagen führt.
Genau, aber jetzt habe ich einen warmen Tee vor mir. Dieses Feld ist ja überall. Das interagiert ja auch mit meinem Tee. Was ist der Trick vom Gehirn? Also was macht das so speziell, dass da dass scheinbar dieses Feld meine Bewusstseinsprozesse beeinflussen oder sogar auslösen kann?
So, genau. Das Feld ist tatsächlich überall, und die valide Frage ist tatsächlich jetzt, was macht das den Unterschied zwischen dem Glas Wasser, das vor mir steht, oder Ihrem Tee, und meinem Gehirn.
Ja.
So, das Entscheidende ist jetzt, sind zwei Aspekte. Das eine ist eine architektonische Angelegenheit, das andere eine Konzentrationsfrage. Ich habe gerade schon gesagt, also die Theorie dieser Wechselwirkung gibt uns schon mal den Output, dass diese ganze Interaktion und Orchestrierung nur über einer kritischen Schwelle, einer kritischen Konzentrationsschwelle passiert. Mhm. So, und die kann man ausrechnen, und die ist bei aller klassischen Materie eben nicht erreicht hier, ne, zum Beispiel. Also tatsächlich verhält sich dann das System so, als würde es das Feld gar nicht sehen. Also das Feld hat nicht die Power, weil die sozusagen chemische Konzentration, Komposition des Materials nicht entsprechend ausgelegt ist. Mhm. Das Feld ist vorhanden, aber das Material, das System spürt die Präsenz des Feldes nicht, weil keine resonante Kopplung möglich ist. Mhm. Und erst ab Überschreitung einer bestimmten Konzentrationsschwelle koppelt sozusagen resonant das Feld an das System und löst jetzt dieses kohärente und kollektive Verhalten aus. Das heißt, alle Systeme, die dieses Verhalten auch von Phasenübergängen nicht zeigen, sind unterhalb der kritischen Schwelle. Und im Gehirn, und das können wir jetzt noch weiter treiben, ist auch ein Thema sicher meiner zukünftigen Arbeiten. Die biologische, also die Sphäre der Biologie scheint jetzt prädestiniert zu sein, sozusagen diese Kopplung perfektioniert zu haben. Mhm. Also das zeigt sich im Gehirn, aber auch an anderen sehr gut orchestrierten Prozessen in einem Organismus, dass offensichtlich gerade die Sphäre der Biologie, auch mit der hohen Präsenz einer Wassermatrix, es geschafft hat, sich einen Raum zu schaffen, um die Kopplung an diese allpräsente Energiematrix zu perfektionieren. Und alle klassischen sozusagen Materialien um mich herum und Systeme, die auf meinem Schreibtisch liegen, die haben dieses Verhalten eben nicht. So, und das Zweite, wo ich noch war, ist jetzt auch die besondere Architektur des Gehirns. Sie hatten schon diese Konglomerate auch von Neuronen. Ich habe das ein bisschen vereinfacht eben dargestellt. Im Kern sind es tatsächlich kortikale Microcolumns, um die es hier geht, auch auf denen meine Berechnung basiert. Mhm. Und eigentlich sind es Konglomerate von, also gewisse Parzellen, könnte man sagen, Module im Kortex, die diese Kopplung herstellen und auf deren Level sozusagen dieser Kopplungsmechanismus basiert. Und das hat auch was mit jetzt eben auch der Architektur sozusagen zu tun. Systeme, die diese Modularisierung, diese architektonische Voraussetzung nicht mit sich bringen, können sozusagen diese Kopplung nicht vernünftig herstellen.
Würde das dann heißen, die hätten kein Bewusstsein? Also wenn ich so einen Fadenwurm nehme, der vielleicht 300 genau. Neuronen hat, da wird es dann schon schwierig, ne?
Na, dann ist die Frage aber, und das da sind wir jetzt ja beim guten Punkt jetzt, wenn das jetzt so ist, wie ich behaupte, und wir jetzt auf der Pferde sind, von was ist denn jetzt wirklich der Kernmechanismus eines bewussten Systems? Und wenn jetzt eben diese Kopplung an das Zero-Point-Field der entscheidende Faktor ist, dann kann man jetzt natürlich extrapolieren, ja, und sagen, aha, so, wenn das entscheidend ist, in welcher Sphäre der Welt, in der Biologie, in welchen anderen Organismen findet man dann ähnlich geartete, ne? Jetzt Architektur und kompositionelle, chemisch gesehen, Voraussetzungen, um diese Kopplung herzustellen, und könnten nicht die auch für ein zumindest rudimentäres Bewusstsein sprechen? Ne? Also jetzt im Verständnis des Kopplungsmechanismus würde man jetzt eben extrapolieren können, das ist ja genau der Witz und der entscheidende Punkt einer guten Theorie, jetzt auch in andere Bereiche vorzudringen und zu sagen, Moment mal, jetzt haben wir es verstanden und wir gehen jetzt mal in andere Sphären der Biologie, in andere Organismen, auch top-down durchaus, und gucken mal, ab wann denn in der Biosphäre Bewusstsein entstanden sein kann oder ab wann Bewusstsein sich so ausgebreitet hat, wie es vielleicht für uns jetzt sich manifestiert. Ja, und das ist jetzt eben das Entscheidende an einer eben auch mit Erklärungspotenzial und Erklärungskraft behafteten Theorie, über Korrelation hinausgehen zu können und zu sagen, ja, im Verständnis des Mechanismus wagen wir uns jetzt in neues Terrain vor. Und na, das kann jetzt Verschiedenes heißen. Wo in der Biologie finden wir Bewusstsein? Aber auch, wie müsste ich jetzt einen Roboter wirklich denn bauen und architektonisch aufsetzen, damit er an das Feld koppelt und Bewusstsein ermöglicht?
Ah, das ist ein interessanter Stichwort. Genau, weil ich denke, wenn man erstmal weiß, wie dieser, das ist ja dann rein chemischer Mechanismus, funktioniert, dann könnte ich vielleicht eine Maschine bauen, die da reinkoppelt, ne?
Absolut.
Aber das würde das dann bedeuten, was sagt das über dieses Feld aus? Heißt es dann eigentlich, das Feld ist so ein, das ist quasi mental? Also
genau, jetzt machen wir noch einen Bogen zurück vielleicht. Wir sind ja jetzt ja, die gesamte Argumentation hat sich jetzt ja sehr stark entlang der Physik, ne, gehangelt. Also aus der Neurowissenschaft haben wir jetzt Indizien bekommen, was eigentlich bewusste von unbewussten Prozessen differenziert, sind in die Physik vorgedrungen, zu sagen, das entscheidende springende Merkmal ist offensichtlich die Induktion von Phasenübergängen. Die richtige Theorie ist die Quantenelektrodynamik, die bringt das Zero-Point-Field, dieses omnipräsente Hintergrundfeld ins Spiel, die Kopplung an das Feld, jetzt sind wir, ne, wenn wir nochmal systematisch das aufziehen, das Ganze, die Kopplung an das Feld ist jetzt offensichtlich das entscheidende Element eines bewussten Systems. So, aber jetzt haben wir noch nicht den Bogen hinbekommen, wo ist jetzt denn Bewusstsein und was ist jetzt die Natur des Bewusstseins?
Genau, das wäre so, Sie hätten Internetanschluss, die Kopplung wäre, wir haben den Computer, Sie haben die Leitung gelegt, aber wohin führt die denn?
Was? So, und die These, und das ist jetzt sozusagen die metaphysische Ebene des Modells, das ich aufgesetzt habe, oder der Theorie, die ich vertrete, der Theorie, die ich über die Jahre entwickelt habe, so die metaphysische Ebene wäre jetzt eben genau das Postulat, dass offensichtlich uns das jetzt auf ein Level gebracht hat, zu sagen, das Zero-Point-Field könnte jetzt ja auch der eigentliche Träger, das Substrat des Bewusstseins sein. Ne? Wenn schon denn die Kopplung an dieses Feld das entscheidende Element bewusster Systeme ist und wenn die Einschaltung der Kopplung zu bewussten Zuständen führt, liegt jetzt ja die These nahe zu sagen, was wir offensichtlich vergessen haben bisher und nicht verstanden haben, ist, es ist nicht nur ein Energiefeld, es ist hier nicht nur Physik, sondern dieses Hintergrundfeld, dieses im Universum existierende, diese Matrix ist sozusagen der Träger, ist ein psychophysikalisches Feld in dem Sinne, dass es sich zwar äußerlich als Energie manifestiert, aber inhärent Bewusstsein trägt. Und das ist jetzt die Grundthese, dass wir nicht Bewusstsein im Gehirn finden werden, sondern die Kopplung an ein allgegenwärtiges Bewusstseinsfeld, Bewusstsein in uns anschaltet und auch konkrete Bewusstseinszustände ermöglicht. Mhm. Und übertragen kann man das jetzt eben so sehen, dieses Feld, wie ich schon gesagt habe, das kann man ja auflösen in Moden, wie es so schön heißt in der Physik, in ein Frequenzspektrum, in eine Klaviatur, könnte man übersetzt sagen, von Frequenzen. Und übertragen könnte man jetzt sagen, im Universum gibt es offensichtlich eine Klaviatur des Bewusstseins und das Gehirn spielt Akkorde auf dieser Klaviatur. Es koppelt an die Klaviatur und indem es auf bestimmten Resonanzfrequenzen über die Kopplung der Neurotransmitter an bestimmte Resonanzfrequenzen andockt, spielt es jetzt Akkorde auf dieser Klaviatur und ermöglicht uns die Entstehung oder das Hervorbringen bewusster Zustände. Das wäre jetzt sozusagen die metaphysische Erklärungsebene hinter der Physik nochmal.
Spielt das Gehirn auf der Klaviatur oder spielt das nicht Gehirn? Das Zero-Point-Field auf meinem Gehirn?
Ja, oder so rum. Ne? Also das ist jetzt ein gegenseitiges Wechselspiel in der Tat. Ne? Also ich würde es schon so sehen, also die Klaviatur ist zuerst da, die Klaviatur ist unbespielt, die Matrix ist da und wartet darauf, von der Evolution erobert zu werden und bespielt zu werden. Und das Gehirn ist jetzt eine sehr weit fortgeschrittene, systemische Errungenschaft der Evolution auf dieser Klaviatur offensichtlich sehr differenziert, wahnsinnig tolle Orchester spielen zu können. Mhm. Ne? Während vielleicht der Fadenwurm, den sie ins Spiel gebracht haben, oder einfache biologische Organismen nur kleine Ausschnitte auf dieser Klaviatur spielen, sind wir in der Lage, ganz große Kompositionen abzufahren und da viel, viel mehr Bandbreite sozusagen zu haben, ne, in diesem Feld.
Wäre ich dann da, also ich als mein Wesen, wo bin ich denn dann um meine Erinnerung? Habe ich da einen Ort? Oder weil mein Gehirn koppelt ja da dran, aber das scheint ja, wenn ich jetzt meinen Kopf zur Seite bewege, bin ich ja kein anderer Mensch. Also ich nehme das ja mit. Wie kann das funktionieren, diese Verbindung?
Also die Verbindung ist ja zunächst mal über diese Molekül-Wechselfeldinteraktion immer abgebildet. Aber eine gute Frage, ne? Das ist jetzt vielleicht auch die Intention oder die Zielrichtung der Frage. Eine gute Frage ist ja jetzt schon, ob das jetzt persistent ist. Ne? Mhm. Also ein tatsächlich naheliegender nächster Aspekt könnte jetzt eben sein, dass jetzt nicht nur zur Bildung von konkreten einzelnen Bewusstseinszuständen diese Verbindung hergestellt ist, sondern dass eigentlich unser Record of Life, alle Memory-Zustände, alle bewussten Zustände, die wir jemals gebildet haben, sozusagen in diese Matrix geschrieben werden und persistiert werden, aber nicht physikalisch sozusagen im Gehirn, sondern als Kohärenzzustand in diesem Hintergrund fällt. Also, dass wir eigentlich ständig schreiben.
Genau, ja. Wir können auch da reinschreiben. Wie kann ich mir das? Es ist schwer, so ein Feld sich vorzustellen. Kann ich mir das vorstellen wie so eine Wasseroberfläche, aber, oder so ein Ozean, der ständig in Bewegung ist oder schwingt? Oder wie
ja, gibt's da ein Bild für? Ja, als undifferenzierten Ozean, wo sozusagen keine Korrelationen zwischen Wellen vorhanden sind. Jetzt anders ausgedrückt, dieser Kopplungsmechanismus schreibt jetzt sozusagen zunächst mal temporär während des bewussten Zustandes eine gewisse Korrelation in das Feld. Also stellt eine Phasenbeziehung her, das heißt also die auch ein Ergebnis eben der mathematischen Formulierung dieser Wechselwirkung, dass jetzt eine gewisse Ordnung, wie ich ja gesagt habe, ein kollektives Verhalten nicht nur im Gehirn sich manifestiert, sondern auch rückwirkt auf das Feld. Also selbst das Feld wird jetzt sozusagen modifiziert durch diese dynamische Wechselwirkung der zwei Player, nämlich des Gehirns und des Feldes. Mhm. Auch das Feld erfährt eine Modifikation, indem es jetzt aus diesem anfänglich völlig ungeordneten Zustand in einen gewissen Ordnungszustand übergeht, der jetzt gewisse Phasenbeziehungen und Verstärkungen von Moden bewirkt. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, dass jetzt auch ein Verstärker sozusagen auf das Feld zurückwirkt, der die ursprüngliche Dynamik des Feldes verändert. Und das ist aber noch ein Thema der Zukunft, auch von meiner Forschungsarbeit, jetzt wirklich zu beweisen, dass das jetzt eine nachhaltige, eine bleibende, eine persistente Einschreibung eines Zustandes ist. Ne? Bis jetzt kann ich das nicht zeigen. Zunächst mal ist es eine Wechselwirkung, die während der Dauer der Wechselwirkung zu einer Modifikation des Feldes führt. Aber wenn man jetzt noch zeigen könnte, dass das bleibend ist, dann hätte man eigentlich eine naheliegende Erklärung für auch bewusste Memory-Zustände. Denn alles, was wir bewussten wahrnehmen, ist in der Regel auch zumindest potenziell also mit Gedächtnis behaftet, ne? Oder mit Gedächtnisfähigkeit. Und das ist auch interessant. Ne? Es gibt eine wissenschaftlich klar bestätigte Beziehung zwischen was habe ich bewusst erlebt und was ist für mich im Memory zugänglich. Also alles, was ich nicht bewusst erlebt habe, kann ich auch nicht erinnerungstechnisch zurückrufen. Und es wäre naheliegend, in dieser Theorie jetzt auch davon auszugehen, dass das Gehirn tatsächlich persistent in das Feld schreibt und alle Memory-Zustände auch in diesem Feld und nicht im Gehirn abgelegt sind.
Ja, ich weiß, Neurologen wissen auch immer noch nicht, wie das Gedächtnis funktioniert. Man hat auch noch keine Mechanismen gefunden. Zum Beispiel, die meisten Moleküle und alle zerfallen nach Wochen oder Jahren. Aber zum Beispiel kann man nicht erklären, wie ich mich an mein erstes Kuscheltier erinnern kann oder wie meine Tapete in meinem Kinderzimmer aussah. Das ist, weiß man noch nicht. Das heißt nicht, dass es nicht doch schon Mechanismen gibt, aber wir wissen es noch nicht. Und ich weiß auch, Sie haben mit Esoterik, also im Vorgespräch, überhaupt nichts am Hut, was ich gut finde. Sie sind da ganz sachlicher Physiker. Aber wenn man mal ein paar Phänomene sich betrachtet, dann ist es ja so, dass auch viele religiöse oder Psi-Phänomene auch von einer Art Feld ausgehen. Die nennen das alle irgendwie anders. Aber im Endeffekt geht es da um so ein durchdringendes Feld, was dann auch vielleicht Phänomene ermöglichen würde, wie Psi-Effekte oder weil, ich habe das richtig verstanden. Unser Geist, unsere beiden Geister interagieren mit demselben Zero-Point-Field. Das hieß auch, wir könnten, wenn wir das beide beeinflussen unsere Geister sich natürlich auch gegenseitig die ganze Zeit.
Ja, ne,
theoretisch.
Also zunächst mal ist das erstmal weit außerhalb meines jetzigen Forschungsbereichs,
genau,
aber
ja.
Völlig zu richtig. Dieser ganze theoretische Unterbau jetzt, der ganze konzeptionelle Ansatz, den ich hiermit aufbaue, lässt jetzt ja schon auch zumindest Spekulationen offen, also oder ermöglicht neuen Raum,
ja,
für Erklärungsansätze, ja, wo das noch hinführen könnte. Und in der Tat, das ist schon so, ja, auch wenn das, wie gesagt, weit außerhalb meines jetzigen Bereichs und meiner nächsten Forschungsprojekte liegt, aber allein die Tatsache, dass wir jetzt über ein omnipräsentes Feld, über eine Matrix reden, mit der das Gehirn offensichtlich interagiert, um bewusste Zustände zu bilden. Allein dieser Ansatz lässt ja jetzt schon mal ein Erklärungsmodell zu, wo auch Interaktionen zwischen Individuen vielleicht möglich sind und vielleicht auch Auslesungen von Informationen, die auf herkömmliche neurophysikalische Sicht gar nicht möglich sind.
Ne? Mhm. Nur rein und, theoretisch, ich weiß, genau. Sie machen also rein ganz fundamentale, also Sie sind da noch ganz am Fundament dran. Finde ich auch gut, dass Sie sich da gar nicht aus dem Fenster lehnen oder irgendwas behaupten, sondern wirklich, Sie wollen der Sache auf den Grund gehen.
Aber ja, in der Tat, ne, es gibt jetzt natürlich, also man hätte jetzt mit diesem Ansatz tatsächlich vielleicht erstmalig eine saubere, physikalische, auch untermauerte Argumentationsbasis, um sich diesen Phänomenen zu nähern und überhaupt mal auch über Mechanismen und über experimentelle Szenarien nachzudenken, wie man sich dem Thema nähert. Mhm. Würde ich so sehen.
Ja, das habe ich mir ja auch gedacht. Ich bin ja Fan von so Sachen. Wie kommt das eigentlich an? Sie sitzen ja damit quasi ein bisschen zwischen den Stühlen mit Ihrer Arbeit. Sie sind Physiker, Quantenphysik. Ich habe auch Ihre Papers gesehen, kann ich jedem nur empfehlen. Aber wenn es zu den Formeln kommt, dann steige ich auch aus. Das ist Hardcore-Physik. Auch, dass es das Nullpunkt-Energiefeld gibt. Das gibt es. Ihre These ist ja einfach nur, es gibt diese Verbindung und da passiert dann was. Aber was sind Sie dann jetzt eigentlich? Wo muss ich Sie einordnen? Sind Sie jetzt noch Physiker oder sind Sie Neurologe oder wo kann ich das verorten, was Sie erforschen?
Ja, das ist ein generell ist ja, denke ich, die gesamte Bewusstseinsforschung, wenn wir uns da auch immer treffen, mehrfach im Jahr in verschiedenen Gruppen. Es ist in der Tat sehr interdisziplinär. Interessanterweise, wie man sieht, von vielen erstmal am Anfang vor Jahren gar nicht so erwartet, kommen aus der Physik jetzt viele, viele neue Impulse, wenn man halt als Physiker, wie gesagt, und auch ja jetzt hinreichend diskutiert, auf neurophysiologische Erkenntnisse blickt, hat man einen ganz anderen Blick auf die Sachlage und kommt auf ganz neue Ideen, ne, die auch zu neuen Fahrrichtungen und zu neuen Forschungsrichtungen führen. Insofern fühle ich mich absolut als Physiker, der aber an dieser maßgeblichen Frage des Bewusstseins interessiert ist und da natürliche Schnittstellen, ne, mit Philosophie, Psychologie, auch medizinischen Implikationen, jetzt auch Robotik, KI-Implikationen hat, ne? Also ich fühle mich sozusagen als interdisziplinärer Mensch, der aber die klare Heimat in der Physik hat, um diese Fragen streng wissenschaftlich, klar methodisch und sauber auch zu klären. Ja. Mhm. Und die Physik hilft offensichtlich auch wieder in diesem Bereich. Das ist kein Anflug von Arroganz oder so. Ich glaube, es ist einfach so, dass Physiker halt unnachgiebiger sind. Ja? Ab wann stellt mich eine Antwort zufrieden? Und mich stellt halt erstmal keine Antwort zufrieden, die nicht wirklich ins Fundament tief reingeht und mir einen substanziellen und wirklich gut begründeten Erklärungsansatz bietet. Und ich denke, die Physik ist halt naturgemäß so aufgestellt und jeder Physiker fühlt sich sicherlich auch so, den Dingen auf den Grund zu gehen und länger nachzubohren, als das vielleicht andere tun. Und das, glaube ich, ist ein bisschen auch das Erfolgsrezept, wenn man dann am Ende des Tages runterkommen will auf die wesentlichen Dinge, ja. Auf die wirklich existenziellen Fragen, dann, glaube ich, braucht es die Physik, weil sie das methodische Rüstzeug mitbringt und die Unerbittlichkeit, die letzte Frage beantwortet haben zu wollen.
Ja, da muss man, Sie sind ja hartnäckig. Also,
da bin ich hartnäckig, ne? Von meiner Kindheit an. Ja. Und wo andere vielleicht gesagt hätten, oder ne, wir haben ja auch im Gespräch jetzt öfter so, ne, ja, das Neuronen, ja, die Orchestrierung der Neuronen macht halt Bewusstsein, wo andere vielleicht sich genau mit dieser Antwort zufrieden geben, war meine Zufriedenheit halt noch lange nicht erreicht. Und ich glaube, es ist dann gut, eben weiter zu bohren und zu gucken, wie man weiterkommt. Und ja, das ist ein Aspekt der Physik, denke ich, der theoretischen Physik, weit zu gehen und Antworten zu suchen.
Wie kommen Sie jetzt weiter? Haben Sie einen Plan? Also Sie werden, glaube ich, immer, haben Sie schon Versuche sich überlegt, um das beweisen zu können oder stichhaltiger zu machen oder um diese Effekte bei der Arbeit zu sehen?
Guter Punkt. In der Tat ist es jetzt ja ein wesentlicher nächster Schritt, das Ganze auch auf eine empirische Ebene nochmal zu heben. Ne? Also man könnte jetzt sagen, ja, einige Dinge sind jetzt ja schon mal rund und plausibel. Also wenn man jetzt ja schon mal im Gehirn diese Kopplung, wenn man Dinge berechnen kann, wenn man Berechnungen, Kopplungsstärken, Konzentrationen berechnet, die man dann auch tatsächlich wiederfindet, wenn man die Player, von denen man behauptet, dass sie koppeln, auch wirklich sieht und deren Konzentration messen kann und wenn man gewisse architektonische Gegebenheiten postuliert, die dann auch so stimmen, dann ist es ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Aber nur Korrelation, immer noch Korrelationsebene. Ja,
genau. So ein tatsächlich wichtiger Aspekt wäre jetzt auch den Beweis anzutreten, dass die Kopplung an dieses Zero-Point-Field der kritische, der notwendige Aspekt eines bewussten Prozesses ist. Mhm. Und in der Tat habe ich einen experimentellen Ansatz in meiner letzten Arbeit beschrieben. Und ein Trick könnte jetzt sein, ist gar nicht so leicht, ne, sich dem Thema, also das ist die Komplexität ist hoch, das Feld ist immer da. Ausschalten kann man es schon mal gar nicht. Aber man kann tatsächlich eingreifen und man kann es lokal modifizieren. Und ein Trick könnte jetzt darin bestehen, ein interessanter empirischer Test könnte jetzt darin bestehen, eine lokale Modifikation des Zero-Point-Feldes vorzunehmen, sodass die normale Kopplung an die Neurotransmitter nicht mehr möglich ist. Also gezielt soll heißen, gezielt die Resonanzfrequenzen auszuschalten, die für die Kopplung maßgeblich sind. Also das Gehirn ist halt auf bestimmte Gegebenheiten jetzt eingerichtet.
Ja.
Wir funktionieren in einer gewissen Weise und das impliziert, dass auch diese Kopplung in einer bestimmten Art und Weise vollzogen wird. Und wenn es mir jetzt nun gelingt, diese Kopplung auszuschalten durch eine gezielte Modifikation und Manipulation des Feldes, dann müsste eine Testperson in der Lage sein, den Ausfall von Bewusstsein zu reporten. Und das ist ja nicht global möglich, weil man das Feld nicht ausschalten kann, aber man kann das eben, und das kann man jetzt auch wieder berechnen, in gezielt lokal in kleinen Microcolumns in kortikalen Arealen machen, sodass eben der Ausfall gewisser Empfindungen gestört ist.
Ne? Ach also, so, ich kann leider das Feld nicht, ich kann leider, was heißt leider, aber ich könnte keine Maschine bauen, die einfach mein ganzes Gehirn davon abhält.
Das liegt jetzt an der, naheliegend wäre jetzt zum Beispiel jetzt mal übertragen, sozusagen zu sagen, naja, ich baue jetzt einen Faraday-Käfig um das Gehirn und mache jetzt mal den Hardcore-TV-Test, der Mainstream sagt, naja, das Fernsehbild wird im Fernsehkasten gebildet und ich beweise jetzt, indem ich das Fernsehgerät abschirme, dass dem eben nicht so ist,
ja,
dass die Kopplung an das elektromagnetische Feld der entscheidende Faktor ist und dass ich das Fernsehbild zum Erliegen bringen kann, wenn ich die Kopplung unterbinde. Und übertragen wäre das jetzt genauso, nur leider kann ich jetzt nicht global das gesamte Areal des Gehirns abschirmen von diesem Feld. Es liegt an der Natur der Frequenzen, die jetzt im Spiel sind.
Ach, sind die so hoch? Was sind das für Frequenzen? Ist das im
Terahertz-Bereich?
Das sind Terahertz-Frequenzen. Okay, das ist hoch.
Das sind die Resonanzfrequenzen der entscheidenden Moleküle, der Neurotransmitter, die hier beteiligt sind. Und die liegen im Terahertz-Bereich. Und das heißt, wir reden über eben genau die Ausmaße einer Microcolumn im Cortex. Wir reden über Mikrometer. Und in diesen Längendimensionen muss ich jetzt sozusagen einzelne Cortical Columns ausschalten und deren Konnektivität, könnte man jetzt sagen, im Sinne von Internet, deren Konnektivität ans Feld unterbinden, um dann zu zeigen, aha, die mit diesen Arealen normalerweise einhergehenden Empfindungen sind jetzt unterbunden. Eine Testperson würde dann zum Beispiel im somatosensorischen Kortex eine Störung erhalten, eine Abschirmung, und würde normalerweise aber sagen, oh, ein Nadelstich in die Backe erzeugt jetzt Schmerzen, und dieser Nadelstich dürfte dann keine Schmerzen mehr erzeugen, weil die Kopplung an das Feld in diesem Areal unterbunden ist.
Ach, das wäre wär toll. Wäre auch medizinisch ein voll
harter,
praktisch.
Wirklich harter Test, dass das Feld der Träger des Bewusstseins ist und dass durch diese Kopplung Bewusstsein an- und ausgeschaltet wird.
Und Sie können auch dann lokal anästhesieren direkt. Genau. Was ist denn das dann für eine Maschine? Ist das ein kleiner Sender oder macht man das mit Laserlicht oder wie schaffe ich das in die Frequenzbereiche?
Ja, man müsste in den Kortex, das macht die Sache jetzt nicht so ganz so einfach, man müsste in den Kortex eine Art Abschirmgehäuse sozusagen lokal, na, dann jetzt übertragen, den Faraday-Käfig lokal, sehr klein, im Mikrometerbereich eben entsprechend eine Einhausung schaffen, ohne aber die kortikalen Verbindungen, also die eigentliche Neuroverschaltung zu stören, ne? Also oder abzuschalten. Also
auch die Konzentration der Neurotransmitter darf ich ja nicht ändern. Ne?
Das System darf nicht verändert werden, aber es muss umhaust werden und muss entkoppelt werden von diesem Feld. Ja, und das erfordert eine gewisse Trickiness mit Sicherheit, ist auch alles beschrieben, wie gesagt, in diesem Papier, erfordert gewisse Anforderungen natürlich jetzt an das experimentelle Design, aber jetzt nicht unmöglich, ne, so sich diesem Thema so zu nähern. Und das wäre jetzt, ne, da sind wir beim Thema, das wäre jetzt der harte Test, so wirklich auch empirisch zu bestätigen, zu zeigen, dass diese Kopplung entscheidend für Bewusstsein ist. Mhm. So, und das wäre jetzt eines der nächsten Projekte, ne, sage ich mal, dieses Setup noch genauer zu fassen. Ich bin jetzt der Theoretiker, der sozusagen auf der Berechnungs-, auf der konzeptionellen Ebene unterwegs ist, aber ich hätte jetzt nicht die Ressourcen, dieses Experiment durchzuführen. Es müsste jetzt sozusagen eine Kooperation mit experimentellen Gruppen weltweit geben, die sozusagen sich diesem Thema dann nähern und dieses von mir vorgeschlagene Experiment realisieren.
Aber das hatten Sie ja schon gesagt, da ist Bewegung in der Sache.
Ja, da ist jetzt Bewegung. Ne? Jetzt ist nämlich entscheidender Aspekt, die Theorie, die Physik gibt jetzt Vorhersagen und liefert jetzt Guidance für Experimente. Ne? Bisher, also jetzt mal ganz böse ausgedrückt, hat die Neurophysiologie im Drüben gestochert, hat halt, da, dies, jenes, das gemessen, Gigaterabyte an Daten gesammelt, aber eher nicht Hardcore-Theorie getrieben. Ja? Das ist erst ein Ergebnis der jüngeren Zeit. Und mein Ansatz würde jetzt eben ganz, ganz klare Vorgaben machen für neue experimentelle Designs, die durchzuführen sind, um diese Thesen auch zu bestätigen. Mhm. Das ist eine neue Ära sozusagen an neuen empirischen, an neuen experimentellen Zugängen überhaupt, sich diesem Verständnis von Mechanismen des Bewusstseins zu nähern. Ne?
Ja, und das macht
ja. Weil wir stochern ja immer im gleichen Gewässer. Ne? Also ja, wir messen das Gleiche, wir messen an anderen Columns, wir messen mal im Frontkortex, mal hinten, mal dies, mal das. Aber die, wie so schön heißt, die Experimental Paradigms, die Ansätze sind ja gleich. Und das wäre jetzt eben ein Versuch, eine Stoßrichtung in eine völlig unvorhergesehene für viele, ne? Eine völlig neue Richtung, ein Experiment aufzusetzen, das ganz neue Wege geht und ja, ne, anhand dieser neuen Verfahrensweisen diesen Mechanismus widerlegt oder bestätigen kann.
Ja, das finde ich ja so toll an Ihrem Ansatz. Da merkt man auch, das ist der Physiker. Deshalb habe ich Sie auch so gerne als Gast jetzt gehabt, weil ich finde das super, weil das ist mal was mit Hand und Fuß. Weil man Theorien, die irgendwas beschreiben, gibt es wie Sand an Meer. Aber wenn Sie sagen, nee, das ist der Mechanismus und wenn ich da jetzt ein kleines Steinchen ins Getriebe werfe, dann geht er kaputt und das kann ich dann messen. Da sind Sie weiter als viele andere.
Mhm. Das ist der Anspruch, genau.
Genau, super.
Diesen Weg zu gehen und über die Korrelation hin zu Erklärungen zu kommen, die jetzt Leute auch zufriedenstellen, ne? Und die uns hinführen zu einer auch dann allgemeinen, hoffentlich in der Zukunft unterstützten Theorie. Ne? Heute ist eine Gemengelage im Kreis der Bewusstseinsforscher, wo eigentlich keine Theorie mehrheits- und konsensfähig ist. Ne? Es ist ein Konglomerat von Ideen, ein zerfasertes Feld von verschiedenen Strömungen, die ganz unterschiedliche Richtungen teilweise auch metaphysisch verfolgen und hoher Anspruch meiner Arbeit wäre auch jetzt so ein verbindendes Element zu schaffen und auch eine Konsensfähigkeit eines neuen Ansatzes zu erreichen in den nächsten Jahren. Mhm. Ja, weil das jetzt eben auf wissenschaftlich fundierten Überlegungen beruht, auf mathematischen Prinzipien, auf klaren Vorhersagen, auf neuen empirischen Testszenarien. Und das ist ein wissenschaftlich-methodisch fundierter Ansatz, auch hoffentlich mehr und mehr Leute zu gewinnen, einer konsensfähigen Theorie, ne, Bildung sozusagen entgegenzugehen.
Ja. Ja, das lockt ja auch dann, das ist vielversprechend und das lockt dann vielleicht auch Gelder da an. Ne?
Ja,
das ist immer das nächste Problem. So, wer finanziert das?
Ja.
Und da braucht man Fundamente, weil dann hat der Mainstream in Anführungsstrichen vielleicht auch mal Lust, da mal ein bisschen Geld springen zu lassen, um die Forscher zu unterstützen.
Ja, oder es geht weg vom Mainstream und es ist eine Richtung, die halt mehr und mehr Support auch finanziell bekommt, weil, ja. Weil das Erklärungspotenzial auf einmal da ist und weil man das Potenzial des Ansatzes sieht.
Vor allen Dingen gibt es interessante. Auch, ich finde es ein bisschen spooky, dass man das nutzen könnte, um mit KI zu verbinden, ne? So Ghosts in the Machine. Das ist interessant, da steckt viel Geld drin. Also wüsste ich, ne, dass ich sage, warum funktionieren Neurotransmitter überhaupt? Das ist ja dann auch, ja, weil es so gut koppelt an dieses Feld. Das ist der Trick. Mhm. Deshalb sehen Neurotransmitter genau so aus.
Ja.
Wenn ich das erstmal weiß, dann kann ich natürlich mit Nanotechnologie Maschinen bauen, die vielleicht in dieses Feld greifen.
Ja, oder man findet andere Molekülsorten, die eben auch, sage ich mal, in ähnlicher Form das herstellen und schaffen. Also genau, es ist, ne, die Forschung würde sich ja komplett verlagern. Ne? Jetzt von heutigen Sichtweisen auf Bewusstsein hin zu dem Design von geeigneten Architekturen und Molekülen, die Kopplung optimieren oder die ein System in die Lage versetzen, die Kopplung an das Feldes herzustellen und das auch zu und diese Kopplung auch, ne, der nächste Aspekt ist ja, das wird jetzt, ne, die Kopplung ist das eine, aber auch diese Kopplung zu kontrollieren, ne, in einer kontrollierten Art auch ablaufen zu lassen, auch neue Zustände zyklisch entstehen zu lassen. Ne, da hängt ja viel dran, auch die ganze Komposition in uns ist ja auch so ausgelegt, dass wir nicht in einem Zustand verharren, ne, dass eine hohe Dynamik auch herrscht zwischen Zuständen, dann auch, ne, einen Strom des Bewusstseins herzustellen. Und diese ganze Orchestrierung, ne, und diese Architektur, die da auch dranhängt, in einer gewissen Form nachzubauen, vielleicht finden wir, wie gesagt, ganz andere Moleküle, auch bessere Architekturen, die den Job tun und zu ganz neuen Kreaturen führen. Ne?
Das ist ja, oder uns unterstützen, das ist ein bisschen... Wie gesagt, aber wir sind ja auch der Homo sapiens die 4 Milliarden Jahre lang hat die Natur Zeit, das da oben zu optimieren.
Also es wird schon nicht so schlecht sein, deswegen, ne, wäre erstmal der naheliegende Aspekt, wäre sicher Anleihe zu nehmen an den Vorgaben, die uns das Gehirn gibt und das vielleicht mal nachzubauen.
Ja, aber das Künstliche mit dem Natürlichen zu verbinden oder in dieses Feld auch zu schreiben, aus dem Feld zu lesen, das ist toll.
Ja.
Das ist richtig spannend.
Das, ne, das könnte jetzt ein bisschen Zukunftsmusik sein. Also das wäre jetzt so ein Aspekt, wie sich das Feld entwickeln könnte, wenn sich diese Pfade, die ich gehe, bewahrheiten, bestätigen, jetzt auch empirisch bestätigen lassen. Das wären die nächsten Schritte, dann wäre das ein ganz starker Push für diese Richtung und würde in ganz neue Forschungsrichtungen jetzt abzielen. Spannende Zukunftsthemen, ne? Eröffnen sich durch das Verständnis jetzt des Feldes und die Kopplung an das Feld.
Ja,
auf jeden Zukunft Fall. Der Bewusstseinsforschung liegt sozusagen im Verständnis dieser Matrix und in der Kopplung eines Systems an die Matrix.
Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Was wünschen Sie sich denn?
Ja, zunächst einmal wünsche ich mir, dass ich auf einer richtigen Fährte bin und ja. Dass das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, auch jetzt mehr systematisiert wird und auch an Fahrt gewinnt. Mhm. Bislang passt vieles, weil ich jetzt mit kleineren Budgets auch sehr gut auskomme. Ich bin ja ich habe jetzt ja kein großes Labor nötig. Ne? Ich bin jetzt ja auf der konzeptionell-theoretischen Seite unterwegs, all diese ersten Schritte zu gehen und das Fundament zu vorzubereiten. Das ermöglicht mir auch mit überschaubar viel finanziellen Mitteln aktuell diese ersten Dinge zu machen. Aber perspektivisch wäre sicherlich es fantastisch zu sehen, dass da Fahrt reinkommt, dass auch mehr finanzielle Mittel umgebogen werden in diese von mir beschriebenen Aktivitätsfelder und dass das auch sukzessive sich bestätigt, was ich behaupte. Und dass das, vielleicht erlebe ich noch, dass das ein großes Ding wird und eine ganz neue Richtung auch der Menschheit für die Menschheit aufzeigt. Ne?
Ja. Ich meine,
fairerweise muss man schon sagen, dass das ganz enorm viele Implikationen hat. Ne? Wenn dem so ist, dann können wir getrost unsere sehr lokale, neurophysikalische Sichtweise mal verlassen. Ne? Also da ist schon viel Musik drin, auch im Verständnis, ne? Also moralisch, religiös, ethisch. Da ist eine ganze Menge an Implikationen jetzt drin, wenn sozusagen es einen omnipräsenten Träger des Bewusstseins im Universum gibt.
Ja, das Fass wollte ich gar nicht aufmachen. Das würde den Rahmen sprengen. Ja. Vielleicht.
Da haben wir einen Riesenfass und natürlich wäre das eine Stoßrichtung. Das würde mich schon reizen, das ein oder andere dann noch beizutragen. Aber ja, das ist so das, was mich bewegt.
Ja, lieber Dr. Joachim Kepler, vielen Dank für das Gespräch. Das war super interessant und hat mir viel Spaß gemacht.
Muss ich auch sagen, ich bedanke mich für die Einladung und auch nochmal für die fantastische Unterhaltung.
Gerne. Und danke auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.